Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Orkik. Leute, was soll ich aber sagen? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wir nehmen nämlich hier auf, oder ich vielmehr, kurz vor der Gamescom. Das ist für euch jetzt natürlich ein absoluter Wirbelsturm im Kopf und im Herzen, denn ihr hört diese Folge nach der Gamescom, beziehungsweise am letzten Sonntag der Gamescom. Da bin ich hoffentlich fast schon wieder bald im Zug nach Hause. Und jetzt aber steht noch alles bevor und so langsam kickt mich die Aufregung. Und deswegen fiel es mir gerade so schwer anzukündigen, worum es hier eigentlich geht. Ich versuch's aber nochmal mit anderen Worten. Also, OrkiCool trifft das liebgewonnene Format hier bei OrkiCool, in dem ich, domshot-freier Journalist, jede Woche am Sonntag Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch begrüße. Und dieses Format kennt mittlerweile eine Auskopplung, und zwar OrkiCool trifft wieder. Heißt im Grunde eigentlich nur, dass ich Menschen, die schon längere Zeit nicht mehr bei OrkiCool zu Gast waren, einfach wieder einlade und zum Gespräch platziere vor meinem Mikrofon und dann meine Fragen loswerde, die sich oft und gerne darum drehen, was denn seit diesem letzten Besuch so im Leben dieser Person, die hier wieder zu Gast erschienen ist, passiert ist. Und in diesem Falle traf das Schicksal, das Glückliche, den sehr lieben Falco Löffler, der vor allem beruflich als Autor dienlich ist. Er schreibt Bücher voll, aber auch Spiele. Er ist Games-Autor, wenn man so will, und hat jetzt in den letzten Jahren schon für eine Vielzahl von Spielen ganz unterschiedlich intensiv und präsent mitgearbeitet, eben als Autor. Er hat auch einen eigenen Podcast, nämlich den Adventure Point-and-Click-Adventure-Podcast Benutze Ohr mit Lautsprecher, fantastisch verlinkt in der Folgenbeschreibung. Außerdem ist er immer mal wieder zu hören beim Buch-Podcast Kapitel 1 gemeinsam mit Jochen Gebauer von The Pod. Er ist also wirklich umtriebig, er macht eine ganze Menge, und deswegen hat mich auch ganz besonders interessiert, was bei diesem umtriebigen Menschen in den letzten Jahren so passiert ist. Denn Falco Löffler war natürlich schon mal zu Gast bei OrkiCool trifft, und zwar am 24. Januar 2021, das ist schon sehr lange her. Und damals haben wir gesprochen über so ganz unschuldige Themen wie seinen Weg in die Branche, seine Arbeit und seine ersten frühen Ambitionen als Autor, wie er auf Veranstaltungen sich ans Netzwerken ranwagt. All diese Dinge kann man gerne nachhören, einfach mal googeln, suchen, was auch immer, OrkiCool trifft Falco Löffler. Und jetzt aber haben wir uns zusammengesetzt, weil sich die Lage da draußen in der Welt verändert hat. Das meine ich vor allem in Bezug auf die KI. Diese Zaubertechnologie, von der sehr viele Menschen sehr viel schwärmen, die allerdings auch Arbeitsplätze bedroht, vor allem in der Übersetzungsbranche, in der Synchrobranche, aber womöglich eben auch in der Welt des kreativen Schreibens, Fragezeichen. Und das war eine der Fragen, die ich Falco Löffler zugeworfen habe, ob er denn von dieser neuen alten Technologie sich bedroht fühlt, wie er damit arbeitet und so weiter und so fort. Außerdem hat sich das auch zeitlich schön angeboten, jetzt mit ihm zu sprechen, denn ganz frisch erschienen ist Atlas Fallen, das neue Open-World-Action-Rollenspiel von Deck 3, hier aus Deutschland, und da hat er auch mitgearbeitet als Story-Autor, und auch da hatte ich natürlich viele Fragen, wie es denn so hinter den Kulissen aussah, an einem solchen Spiel zu arbeiten. Also, gab eine Menge zu bequatschen und zu bereden. Es ist auch war ein ganz schönes Zusammentreffen, weil auch das ist wieder für euch jetzt in der Rückschau wenig interessant, aber es war für mich ganz toll, weil Falco und ich, wir sind verabredet auf der Gamescom, wir werden uns auch dort im Rahmen einer kleinen Moderation von mir treffen, die aber nichts mit OrkiCool zu tun hat, und jetzt haben wir uns quasi nochmal stimmlich aufeinander heiß gemacht, und ach, ich freue mich ganz toll. Ich bin wirklich gespannt, welche Eindrücke ich von der Messe mitgebracht habe, mitbringen werde, ob ich überhaupt schon in Hamburg wieder angekommen bin oder ob die Deutsche Bahn, naja, ihr kennt es ja selbst. Also, ich würde sagen, wir legen los. Rein geht's in das Gespräch zwischen Falco Löffler und mir. An dieser Stelle auch der Hinweis, in der Folgenbeschreibung findet ihr nochmal den Weg, ne, zu seinem Adventure-Podcast, zu seinem Blogpost über KI, von dem er auch im Gespräch erzählen wird. Und außerdem findet ihr einen Hinweis auf die Steady-Seite von OrkiCool, denn ihr könnt diese Arbeit hier auch finanziell unterstützen. So, los geht's. Nehm mal noch kurz einen Schluck Kaffee.
Ach stimmt, Kaffee, genau.
Oh, musst du dafür noch mal raus?
Nein,
oder ist der sehr gut?
Die Kanne steht neben mir.
Weil die Wohnung so klein ist oder weil du vorbereitet bist?
Weil ich vorbereitet bin. Weil ich hatte eine Studentenbude, in der war das möglich, quasi vom Schreibtisch zur Kaffeekanne greifen und dann einfach vom Stuhl ins Bett rollen.
Wie groß war dieses Zimmer?
Das war ein Einzimmer-Apartment inklusive Bad und WC mit 16 Quadratmetern.
Ach Quatsch, das ist aber schon pompös. Mein WG-Zimmer hatte, ich glaube, es waren 12 Quadratmeter. Das war eigentlich nur so ein Gang. Jetzt würde ich natürlich liebend gerne dir ein Foto zeigen. Es gibt ein Foto, das ich am Tag des Auszugs gemacht habe. Jetzt muss ich mal ganz kurz in meinen Unterlagen hier schauen. Vielleicht kann ich es ja ganz kurz herbeizaubern, weil... Also ich denke da immer noch gern dran zurück. Das war ein super rumpeliges Zimmer, aber jeder Zentimeter war gefüllt mit irgendeinem Gegenstand. Leute würden sagen, unaufgeräumt, ich sage, ein Museum meines Lebens. Weißt du, was ich meine?
Ja, weiß ich. Ich hatte ja auch vorher ein Studentenwohnheimzimmer von 12 Quadratmetern.
Ja.
Und mein Büro, in dem ich hier sitze im Haus, hat 9 Quadratmeter. Also das ist, ich mag das schon irgendwie so. Es hat so ein Höhlengefühl einfach.
Ich bin gerade immer noch am Suchen, ob ich es hier irgendwie finde, weil ich finde hier übrigens Bilder, ich gucke gerade durch mein Bildergaleriechen von der Gamescom aus irgendeinem Jahr vor vielen Jahren. Ich finde es leider nicht, aber jedenfalls...
Kannst du ja nachliefern.
Ja, ich hätte es dir gerne jetzt gesagt. Ist egal. Also jedenfalls ein kleiner Wohngang im Grunde mit einem Bett und viel Gerümpel dazwischen. Das war eine schöne Zeit. Aber apropos Gamescom, das ist ja jetzt... Also ich bin ganz aufgeregt. Wir nehmen auf quasi jetzt kurz vor Beginn der Gamescom 2023. Es ist ein Freitag und am Dienstag werde zumindest ich wieder nach Köln fahren und ertragen, dass die Leute so vielsagend erst auf diese große Kirche und dann auf mich schauen und sagen, na, Dom, das ist jedes Mal schwierig für mich. Wie ist denn mit dir? Ich weiß, du wirst da sein, aber ich weiß, du wirst auch nicht so lange da sein, ne?
Ja, ich bin erst auf der DevCom, also der Spieleentwicklerkonferenz, die vorher stattfindet, Montag und Dienstag. Und danach bin ich eigentlich schon am Ende, mental, aufnahmefähig, technisch. Der Kopf ist gefüllt von endlosen Gesprächen und eigentlich will ich da schon nur noch nach Hause. Aber dann ist ja noch der Mittwoch und der ist ja der eigentliche Gamescom-Tag, der erste große. Ja. Und da muss ich natürlich hin, ne? Also den muss ich noch mindestens noch mitnehmen. Aber bevor dann am Donnerstag die ganze Öffentlichkeit kommt, bis zum Wochenende, da bin ich schon längst wieder weg und dann sogar im Urlaub.
Diese DevCom, ne, die zu Beginn der Woche stattfindet, kannst du den Leuten mal kurz erzählen, was das eigentlich ist? Weil ich habe immer so das Gefühl, das kriegen, glaube ich, viele Leute gar nicht mit, die jetzt nicht unmittelbar vielleicht in dieser Branche arbeiten, dass ja vor der Gamescom nochmal eine eigene Veranstaltung ist.
Ja, das hat erstmal den strategischen Vorteil, dass die ganzen Hoteliers in Köln die DevCom nicht so richtig ernst nehmen, beziehungsweise nicht wissen, also da kommen noch keine Massen von Leuten, da kommen ein paar hundert, ich weiß nicht genau, wie viele Teilnehmer, wird schon über 1000 sein insgesamt, aber die Hotels sind da nicht ausgebucht und die Preise bleiben noch human, ab Donnerstag werden sie dann verdoppelt. Ne? DevCom, Spieleentwicklerkonferenz im weitesten Sinne heißt, es gibt in der Regel mehrere Panels, mehrere Tracks mit Vorträgen, also Vorträge, die parallel laufen. Vorträge heißt da, also manchmal wirklich wie in der Uni, jemand stellt sich auf die Bühne und erzählt was über seinen Teil der Spieleentwicklung oder ihren. Und es gibt Diskussionsrunden und Workshops und alles Mögliche. Ne? Also sprich, da bewerben sich Leute für einen Auftritt und dann wird ein Programm zusammengestellt und wer will, kann wirklich von morgens 9 bis abends 18 Uhr jede Stunde in einen anderen Vortrag gehen, in einen anderen Workshop, in eine andere Diskussion. Ich habe das am Anfang gemacht, als ich vor 20 Jahren angefangen habe, sowas zu besuchen.
Vor 20
Jahren. Da war ich so motiviert und wollte alles lernen und heute kaufe ich mir ein Ticket für die DevCom, die mit den hunderten tollen Vorträgen wirbt. Ja. Und dann stehe ich an der Kaffeetheke und verteile meine Visitenkarten und lausche ein wenig. Ja, ich gucke. Also dieses Jahr ist ja das große Return to Monkey Island Panel. Das lasse ich mir nicht entgehen.
Wirklich? Um Gott. Wann ist das? Wie ist das? Ich bin Dienstag dort. Wahrscheinlich ist das alles schon, ich sehe es gerade, 21. August.
Montag. Das ist am Montagmittag irgendwann.
Mein Gott.
Ja, also das will ich mir angucken und ich suche mir noch ein, zwei nette Vorträge raus, wo ich entweder weiß, das sind Leute, denen ich immer gern zuhöre oder es ist wirklich ein Thema, wo ich noch was lernen kann. Aber lass es in den 2 Tagen dann 3, maximal 4 Panels sein, die ich besuche und ansonsten freue ich mich des Lebens, mal wieder Leute zu treffen. Und wie gesagt, das geht dann 2 Tage lang. Abends gibt's dann noch eine Abendveranstaltung, die auch meistens ganz schön ist. Und dann fällt man irgendwann nachts ins Bett und am nächsten Morgen geht's weiter. Ne? Also Mittwochmorgen checke ich aus dem Hotel aus und weiß, jetzt noch mal ein paar Stunden rumlatschen, ein bisschen Messe angucken und dann geht's heim.
Ich finde das ganz faszinierend. Ich scroll hier gerade nochmal durchs Programm. Also neben dem Monkey Island Programmpunkt sehe ich auch ganz unterschiedliche Themen von Postmortems. Also Entwickler, Entwicklerinnen erzählen von der Art und Weise, wie sie ein Spiel entwickelt haben, was sie so draus lernen, bis hin zu so ganz praktischen Vorträgen. Ich sehe hier einen Empfehlung, in welcher Stadt man das eigene Studio öffnen sollte. Also eine super Bandbreite an Themen. Du hast gesagt, du begleitest die auch schon lange, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob die 20 Jahre ernst gemeint waren oder ob du wirklich schon so lange zu dieser DevCom aufwärst? Gibt es die schon so lange?
Nein, die DevCom in der jetzigen Form und unter der Marke DevCom, ich weiß nicht genau, seit wann die in der Form genau existiert. Das war ja vorher ein paar Jahre lang die offizielle Game Developers Conference Europe. Ja. Also da war dann, das geht dann so, welcher Firma in den USA gehört die Game Developers Conference, die Marke und das Ganze, und die haben dann versucht, nach Deutschland zu expandieren. Das hat dann nicht so gut funktioniert. Dann hat ich glaube, der Game-Bundesverband hat dann die Gamescom, die DevCom in der Form mitorganisiert. Mhm. Frag mich nicht nach Details, da stecke ich nicht drin. Aber schon zu den wohligen Tagen in Leipzig damals, bei der Games Convention, da gab es ja, oh Gott, die hatten einen ganz komischen Namen, die GCDC, die Games Convention, kein Witz, die Games Convention Developer Conference, die GCDC. Ja. Und ich weiß noch, die war auch immer sehr schön. Das war im Prinzip das Kleine wie die DevCom jetzt, nur ein bisschen in kleiner. Aber ich kann mich erinnern, da habe ich Vorträge gehört von Peter Molyneux damals über The Movies, als das neu war. Dann gab es ein Making-of von dem PS3-Spiel Lair von Factor 5 von Julian Eckbrecht. Das sind so die zwei Vorträge, an die ich mich erinnern kann spontan. Und ansonsten, das war halt auch so eine nette Möglichkeit, mal ein bisschen internationaler zu netzwerken. Weil in Deutschland hatten wir ja früher meine ich wirklich, vor 20 Jahren, sowas wie die Quo Vadis Entwicklerkonferenz länger her, das Unterhaltungssoftwareforum in Frankfurt. Damit ging das Ganze los und das waren wirklich kleine, gemütliche Veranstaltungen, die dann im Laufe der Jahre immer größer wurden und dann auch internationaler, und ja, jetzt sind wir heute da, wo wir sind.
Das ist ja hochspannend, weil ich frage nämlich jetzt, weil ich mich gewundert habe, du bist ja so ein bisschen wie dieser, wie sagt man denn, wie, ich sag mal, der Fels in der Brandung, der sich vom Wasser aber auch nicht abschmieren lässt. Du hast alles gesehen, alle Gezeiten, alle Wetterstürme, also begleitest diese Veranstaltung jetzt schon seit vielen Jahren, egal in welcher Form, welchen Namen sie trägt. Was mich mal interessieren würde, wenn ich dich fragen würde, was ist dir denn so aufgefallen, so rückblickend in den letzten, keine Ahnung, 20 Jahren, was ist denn so das Ding, was sich maßgeblich verändert hat bei dieser Art von Veranstaltung? Ob es jetzt die Themen sind, die Leute, die da auftreten, der Ton, der angeschlagen wird, gibt's da was? Weil 20 Jahre, gerade in dieser Branche, ist das schon eine ganze Weile.
Es ist schwer zu sagen. Also der Witz ist, die Quo Vadis-Konferenz, die entstand ja vor, oh Gott, wann war das? 2001, 2002, 2003 rum. Eben wie der Name schon sagte, aus der Frage heraus, ja, wohin soll die deutsche Spielebranche sich denn bewegen? Was sind denn so die Möglichkeiten, in welche Richtung wir gehen können? Also es war auch zentriert auf eben, was können deutsche Studios tun, um international anerkannter zu werden? Und das war einfach so der Gedanke, da die müssen sich untereinander mehr vernetzen und auch ein bisschen diskutieren, wie können wir präsenter werden im Weltmarkt. Ne? Ein paar Jahre später war es dann so, dass deutsche Firmen sehr präsent waren im Weltmarkt, nämlich im Browser-Games-Weltmarkt. Da gab es dann plötzlich deutsche Firmen, die ganz großen Leuchttürme waren. Und so die klassischen Studios, die 2-3 Jahre zuvor noch die Köpfe zusammengesteckt hatten, ja, wie können wir dann groß werden, die krebsten dann quasi im Vergleich immer noch rum, im Vergleich zu diesen Emporkömmlingen, die Browser-Games machten. Ja, und die Branche ist ja im dauernden Wandel. Es sind dann ganz viele Leute, ganz viele Leute wechseln ja die Firmen. Ne? Du bist angestellt als Game-Designer, Programmierer, Grafiker, Grafikerin, Producer, Producerin und so weiter. Du wechselst dauernd die Firmen und du gehst natürlich auch dahin, wo die Fleischtöpfe sind, also zu den Firmen, die gut bezahlen. Und dann gehen die Browser-Games-Firmen vielleicht halb pleite oder müssen entlassen, dann gehst du wieder woanders hin. Also die, so welches Image die Firmen haben, welche Marktqualität, da gehen auch die Leute hin. Und das sind dann die Leute, die auf die Konferenzen gehen und Vorträge halten. Also die prägen dann auch nach außen das Bild der Branche und geben den Ton an, wo die Musik spielt, wortwörtlich. Das ist halt immer so, ich gehe auch deswegen jedes Jahr auf so eine Konferenz, um zu sehen, ja, wohin weht denn gerade der Wind. Ne? Pulsmesser, genau. Das Ohr auf die Gleise legen, wann werde ich denn überfahren von dem Zug? Das hörst du halt am ehesten, wenn du beim Kaffee oder beim Bier draußen bist und nicht bei den Vorträgen drin. Denn die Vorträge, und das glaube ich auch zu beobachten, die Vorträge werden zwar generell professioneller, aber es werden immer mehr Werbeveranstaltungen. Natürlich, wenn ich auf eine Bühne gehe und über meine Disziplin rede, ist das natürlich auch in gewisser Weise eine Werbeveranstaltung für mich selbst, das ist mir klar. Ich möchte das aber nicht wie eine aufziehen. Es gibt aber Leute, die gar keinen Skrupel haben, eine reine Werbeveranstaltung entweder über sich, über ihr Genie oder über ihre Firma zu machen, und sowas nervt. Und das gibt's leider immer öfter.
Ich frage mich dann, ist das nicht für die Leute auch unangenehm, die gerade oben auf der Bühne stehen und das auch erzählen, oder merken die es einfach nicht? Ich hatte so einen Moment auf der, mein Gott, wie ist diese, in Hamburg letztes Jahr, so eine Art Republika, nur in Hamburg, so eine Netzkonferenz, wo dann auch irgendwie da einer oben stand und erzählt hat von seiner Firma, die nachhaltig irgendwie Naturdokus macht. Und das Thema war eigentlich erstmal interessant, also das Paradoxon aufheben, in die Natur fliegen, um dann aber die Natur in ihrer Unberührtheit zu beobachten. Und haben die irgendwie erzählt, und das war eigentlich ein spannendes Thema, aber die Art und Weise, wie sich dieser Geschäftsmann da oben, und anders wirkte er nicht, sich präsentiert und seine Firma, das war so unangenehm. Es war wirklich so, als würde er dir jederzeit einen Flyer in die Hand drücken können und sagen können, so, und wenn du Teil unserer Erfolgsgeschichte werden willst, dann melde dich doch bitte hier bei dieser Mailadresse. War sehr unangenehm. Und dann frage ich mich, spüren das die Menschen da oben in diesem Moment, oder sind sie in ihrem Film und sagen, nein, das ist hier der geilste Moment meines Lebens?
Nee, ich glaube, das wird absichtlich so gemacht, und es fehlt einfach die Antenne, das ein bisschen interessanter zu gestalten. Ich bin jemand, ich gehe eigentlich fast nie aus einem Vortrag raus, weil nach dem Motto, man muss ja auch aufessen, was man angebissen hat, sage ich mal. Aber einmal bin ich wirklich gnadenlos rausgegangen, dass mir egal war, soll die Person halt das merken oder nicht. Da hat die Geschäftsführerin einer großen Lokalisationsfirma versprochen, so Insights zu geben, wie bei ihnen die Arbeitsprozesse sind. Und als jemand, der selbst gelegentlich übersetzt, ist das natürlich immer spannend. Wie ticken die denn? Was ist das denn für eine Firma? Oder gibt's handwerklich noch ein paar Sachen? Und das war eine wirklich ungelogen reine Werbeveranstaltung über die Firmengeschichte, wie viele Leute was machen, wie geil alle sind. Ja. Und das war wirklich, also, und das war die Geschäftsführerin. Wirklich, ich kam mir vor wie in einer, wie in einem Vorstellungsgespräch, wo eben die Leute erstmal sich selbst beweihräuchern wollen, bevor sie mir ein tolles Angebot machen. Ja. Und ich habe nicht gestaunt, als gerade vor kurzem durch das Netz jagte, so ein Mini-Skandal nach dem Motto, die geben ihren Übersetzerinnen und Übersetzern gar keine Credits, und übrigens bezahlen die auch ganz schlecht. Also die bekamen so ein bisschen Gegenwind im Netz jetzt, und dieses ganze Übersetzungsgeschäft, das ist bei mir beispielsweise in den letzten Jahren auch komplett in die Binsen gegangen, weil ich keine Lust habe, unterbezahlt mit irgendwelchen Agenturen zu arbeiten, unter extremem Zeitdruck. Und abgesehen von der KI-Übersetzung, die jetzt alles übernimmt und man übersetzt gar nicht mehr richtig. Und ach, das ist alles ein Elend. Aber da vor ein paar Jahren habe ich schon gedacht, also mit der Firma muss ich nicht unbedingt arbeiten. Wenn die alle so ticken, dann ist das nicht auf meiner Wellenlänge.
Aber da hast du schon ein spannendes Thema angesprochen. Ich habe nämlich nochmal nachgesehen. Wir haben uns ja hier in diesem Format, also OrkiCool trifft, haben wir uns ja schon ein erstes Mal gehört. Da habe ich nochmal nachgesehen. Das war am 24. Januar 2021. Erstmal dafür eine Pause lassen, wie wahnsinnig schnell diese Zeit vorbeiging. Davon war ich selbst sehr überrascht. Und zum anderen, damals, als wir gesprochen haben, da ging es um deinen Weg in die Branche, so das Netzwerken, so ein bisschen das, was wir auch gerade nochmal angerissen haben, was damals aber noch gar nicht bei uns Thema war, weil es auch gesellschaftlich, zumindest auf meinem Radar, auch noch kein großes Thema war, war genau dieses Ding, nämlich diese Sache mit der KI. Du hast ja schon gesagt, die Übersetzerinnen und Übersetzer, die haben damit momentan sehr zu kämpfen, Synchronsprecherbranche ebenfalls. Wie ist es denn jetzt bei dir in deiner Funktion als Autor? Also sowohl als ich schreibe Geschichten und Bücher, als auch ich schreibe Geschichten in Büchern, die man dann in Spielen finden kann. Also, dass du für auch Spiele schreibst. Ist das etwas, was bei dir schon irgendwie an die Tür klopft? Ein Trend, der zu bemerken ist in deiner Funktion? Oder guckst du aus dem Fenster und siehst meilenweit noch nichts von dieser, ich nenne es einfach mal, Gefahr für deinen Arbeitsplatz?
Nee, also es klopft schon an und es beschäftigt mich auch. Ich verweise an dieser Stelle einfach mal ganz frech auf einen längeren Blog-Eintrag, den ich zu dem Thema gemacht habe, unter dem Titel Nein, ich habe keine Angst vor der KI, wo ich das so ein bisschen ausführe. Der Link, der findet sich sicher hier in den Shownotes nachher.
Aber ganz sicher.
Also es klopft an, aber also gerade bei allem, was irgendwie Dienstleistungen sind, logischerweise, ja. Bei Übersetzungen, bei Lektorat. Ich kenne genug Leute, die jetzt auch ein ChatGPT zur Ideenfindung benutzen. Nach dem Motto, mach mir doch mal Vorschläge, wenn die Figur trifft unter in dieser Art von Buch, was könnte denn da passieren? Und dass man einfach nur die Inspiration nimmt und darauf aufbaut. Also das finde ich auch alles nicht ehrenwürdig. Nur wenn dann eben irgendwelche krummen Firmen die KI benutzen, um Bücher zu generieren, die dann innerhalb von 30 Minuten auf Amazon als E-Book verkauft werden, dann ist das natürlich semi-kriminell, wenn es nicht transparent gemacht wird. Man kann es ja irgendwo im Impressum ganz klein dazu schreiben, dann ist es schon wieder legal, ne? Alles gut. Aber der Witz ist ja, das gibt's ja schon seit langem, ne? Also es gab ja schon vor Jahren diesen Skandal, dass Leute einfach händisch Copy-Paste von Wikipedia-Artikeln gemacht haben und dann ein Cover und einen Titel aufs Buch und dann irgendwie 120 Seiten Wikipedia als gedrucktes oder als digitales Buch verkauft haben für 5 Euro oder so. Mhm. Und der Witz ist, das war ja auch nicht verboten, weil die Lizenz der Wikipedia-Texte das erlaubt. Nur eine KI macht das halt eben wesentlich leichter. Und was die kreative Ebene angeht, also dass ich wirklich, ich wurde noch nicht angehalten, mit einer KI direkt zu arbeiten. Bisher muss ich immer noch mit meinem eigenen Gehirn arbeiten. Ich glaube auch nicht, dass sich das ändern wird. Ich gehe sogar davon aus, dass alles, was von Menschen gemacht wird, jetzt an Wert gewinnen wird. Also der Witz ist ja, natürlich kann ich eine KI mit, sagen wir mal, 500 John Sinclair Romanen füllen und sagen, KI, generier mir mal 500 neue Romane, genau in dem Stil. Das kann die KI. Also wenn ich jetzt John Sinclair schreiben würde, würde ich mir eher Sorgen machen. Nur Geschichten verkaufen ist ja auch immer was Persönliches. Und die Leute, die ich bewundere, die Autorinnen und Autoren, das sind echte Menschen. Die haben auch Meinungen. Die äußern sich auch mal in Interviews. Die geben auch mal einen lustigen Tweet zu einem Thema ab. Die lernen auch dazu. Die verändern sich. Und ich bin ein Fan der Leute auch dahinter. Und eine KI kann mir das alles nicht bieten. Eine KI ist einfach ein Konstrukt, das Geschichten ausspuckt und das auch nur die Geschichten extrapoliert von dem, mit dem sie gefüttert wurde. Also da die KI lernt nicht dazu. Und die Leute, die mir etwas anderes erzählen wollen, die belügen mich. Tut mir leid. Also ein Large Language Model ist keine kreative, kann nicht kreativ arbeiten. Man kann dem nur noch mehr Parameter füttern, in deren Rahmen es arbeiten kann. Und also ich bin kein KI-Experte, aber es ist so ein Fall, man hört sich das an, was die KI-Experten sagen und denkt, boah, die sind ja hochintelligent, die wissen wahrscheinlich viel mehr als ich, ich muss mich mal damit befassen. Dann befasst man sich damit und stellt fest, nein, die wissen auch nicht mehr, die behaupten ja. Aber einfach viel mehr. So tolle Genies sind die jetzt auch nicht.
Halluzinieren ist das Wort, was ich immer wieder gelesen habe von Leuten, die sich damit auskennen, und das finde ich sehr schön zutreffend. Also dieses Gefühl von der Texte, die daraus entstehen, die sind so ein halluzinogenes Ergebnis, und da steckt oft immer so ein bisschen so ein Ansatz drin, wo man denkt, ach, interessant, und das Drumherum aber ist so durchschaubar, herbei halluziniert, dass es dann ganz schnell wieder seinen Zauber eigentlich verliert. Wir nutzen das ja mittlerweile hier auch. Wir haben ja dieses Format, die KI-Kolumne. Lea, Irin und ich füttern ChatGPT mit Arbeitsanweisungen. Daraus entsteht dann eine Kolumne, und die besprechen wir dann kritisch. Und ich finde, also es ist natürlich jetzt die eigene Schulter klopfen, aber ich klopfe einfach auf Lea Irins Schulter, dann ist es nicht meine eigene. Ich finde die Idee so schön, weil damit wird auch so ein bisschen wieder dieses KI-Phänomen entzaubert, weil die Texte, die daraus entstehen, klar, wir hatten jetzt in der ersten Folge, da ging es um, da hat die Kolumne quasi die Meinung vertreten, dass Videospielfiguren attraktiv sein müssen, und die Argumente, die dafür gefunden wurden, die waren bis auf eine Ausnahme also recht durchschaubar und boten aber gleichzeitig auch eine schöne Grundlage für eine menschliche Diskussion. Und das war, fand ich, eine schöne Möglichkeit zu zeigen, KI ist eben nicht dieses Überinstrument, das uns alle entthronen wird als menschliche Kultur, aber es ist eine schöne Grundlage für Diskussionen zwischen Menschen. Und die einzige Ausnahme im Text war das eine Argument, das wir haben alle nicht kommen sehen. Das war tatsächlich eine kleine Überraschung, aber sonst haben wir da, glaube ich, einen guten Weg gefunden, damit umzugehen. Aber da gibt's auch Stimmen, und das führt mich auch gleich wieder zu einer Frage für dich. Es gibt aber auch Stimmen, jetzt nicht unmittelbar als Reaktion auf die Kolumne, aber so im allgemeinen Diskurs, in der Branche, im Journalismus, die sagt, man muss für sich selber entscheiden, wo man eigentlich eine moralische Grenze zieht, inwiefern möchte man mit KI zusammenarbeiten und inwiefern nicht. Da frage ich jetzt mal dich, du hast schon gesagt, du bist noch nicht direkt damit in Kontakt gekommen, dass das irgendwie, keine Ahnung, an einen Auftrag geknüpft war oder es von dir verlangt wurde, aber was wäre denn zum Beispiel, wenn du jetzt beauftragt wirst, wieder jetzt zum Beispiel die Geschichte für irgendein Spiel zu schreiben und dann sagt dir der Auftraggeber, und übrigens, wir wollen in der Spielwelt, ich sag mal so 100 so Lore-Bücher verteilen, wie so in Skyrim, die liegen so überall rum, blätterst du auf, dann steht da irgendwas über Gottheiten oder politische Führer, keine Ahnung. Und diese Texte sind schon mal im Groben, sag ich mal, von der KI quasi ausgespuckt worden und eine Aufgabe von dir wäre es jetzt, durch diese Texte durchzugehen und die schön zu schleifen. Ist das was, wo du dann als Autor sagst, Mon Dieu, wie können sie nur, das mache ich nicht, oder sagst du, nö, alles klar, her damit. Also wie stehst du zu sowas?
Also ich glaube, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie Mon Dieu gesagt. Ich bin
ja jetzt schon.
Ich bin ja schließlich Altlateiner und kein Franzose. Ne?
Also dann Deus, Meus.
Romani e und Domus rufe ich dann. Nein, es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich das definitiv nie machen würde. Ich würde jetzt gern sagen, natürlich sage ich dann, geht mir vom Hof hinfort mit euch. Aber erstens, ganz pragmatisch gesagt, wenn eine Firma auf mich zukommt und sagt, hier sind 10.000 Worte KI-generierter Text, uns ist die Story und die Texte im Spiel sind uns scheißegal, wir wollen das so billig wie möglich machen, was kostet das, wenn du das mal ein bisschen überarbeitest? Und ich rechne hoch und sage, so und so viele Arbeitstage, das ist mein Stundensatz, so viel kostet das. Und die sagen, ja gut, machen wir. Dann würde ich auch wahrscheinlich sagen, ich habe gerade Zeit, ich habe gerade nichts anderes zu tun, ich brauche meine Einnahmen, dann überarbeite ich euch halt den Quatsch. Da will ich aber auch nicht meinen Namen sehen da.
Ah, sehr gut.
Also okay. Das war dann Alan Smithy, der die Texte geschrieben hat von mir aus. Also ja. das, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, so würde es wahrscheinlich laufen. Wenn ich aber zu dem Zeitpunkt ausgebucht bin und eh keine Zeit habe, werde ich natürlich moralisch entrüstet sagen, dass ich sowas aus Prinzip nie tun würde. Gut, dass wir hier unter uns sind und dass das nicht anhört. Nein, also natürlich möchte ich das nicht. Und ich meine, nur weil ich jetzt nicht persönlich direkt mit solchen Texten oder solchen Anfragen zu tun hatte, ich weiß, dass das da draußen schon längst passiert. Also ich bin ja auch nicht blind und auch nicht, ich sehe ja, wie es läuft. Und es ist natürlich auch nicht unpraktisch zu sagen, wir nehmen zum Beispiel eine KI, die Text zu Sprache macht. Und wir arbeiten dann in dem Spiel, mit das wir entwickeln, lassen wir quasi einmal die Woche, nehmen wir alle aktuellen Texte und lassen über Nacht die KI die MP3s generieren und die bauen wir ins Spiel ein. Einfach weil das Spiel dann mit gesprochener Sprache und nicht nur mit Text auf dem Bildschirm ein bisschen realer wirkt und man die Szenen vielleicht ein bisschen besser erleben kann. Nicht, dass die KI das irgendwie toll betonen würde, nicht, dass das irgendwie für das finale Produkt gedacht wäre, sondern es ist nur eine Krücke auf dem Weg dahin. Da werden dann noch reale Menschen angeheuert, die das richtig gut einsprechen, wie sich's gehört. Aber das, womit die dann arbeiten werden, wenn sie sprechen, das hat dann schon ein paar Iterationen durchlaufen. Das ist mit Sicherheit ein bisschen besser, als wenn man nur den gelesenen Text die ganze Zeit gehabt hätte. Und natürlich, ich meine, wenn ich die Word-Korrektur, den Editor benutze ich ja auch eine Rechtschreib-KI, um eben Tippfehler zu finden, wenn man es genau nimmt. Also das ist ja einfach ein Handwerkszeug, das unumgänglich ist. Nur halt, also das, wo ich halt wirklich auch in meinem Blogartikel mich ein bisschen lache darüber, wenn halt Firmen sagen, hey, ihr müsst einfach nur einem NPC ein paar Charaktermerkmale hier auf dem Diagramm zusammenklicken und der macht das dann on the fly alles selbst und nicht nur der Text, den er spricht, wird generiert, sondern auch die Sprache wird generiert, alles on the fly, diese Nvidia-Demo, die letztens umging. Da sitze ich davor und denke nur, ja, also da hat halt die KI den Scheiß geschrieben, der stinklangweilig ist, statt ein Mensch. Einfach weil es geht ja bei Spielen auch immer um die Masse an Zeug, an Assets, die da rein müssen. Und natürlich werden wir mittelfristig mit der KI solchen Blödsinn generieren. Es geht gar nicht anders. Weil, aber der Witz ist ja, es ist ja nicht mal so, glaube ich, dass da große Ersparnisse sind. Weil, ich will gar nicht wissen, was so ein Tool in der Lizenz dann kostet, wo es dann vielleicht billiger wäre, ein paar Junior-Writer einzustellen, die das Ganze schreiben, die dann auch daran lernen und wachsen können und irgendwann Senior-Writer sind. Weil eine KI kann sicher kein Senior-Writer sein.
Ich habe da auch lustige jetzt im Nachhinein, weil dann wieder für die Firma alles gut ausging, aber interessante, es ist eigentlich das richtige Wort, eine interessante Entwicklung am Rande so miterlebt. Jetzt, ich nenne das mal nicht näher, weil ich weiß nicht, ob der Person es überhaupt recht ist, aber eine Person, mit der ich jetzt in der Vergangenheit meinen Podcast aufgenommen habe, so, das muss reichen, die arbeitet nicht hauptberuflich in der Welt des Spielejournalismus oder was auch immer, sondern die macht eigentlich was ganz anderes. Die arbeitet in einer Firma, die Texte anfertigt für zum Beispiel Produktbeschreibungen oder ne, so Texte, die man einfach braucht, die auf irgendwelche Packungen drauf müssen, keine literarischen Werke, aber einfach Inhalte, die da stehen müssen, Inhaltsstoffe, aber auch eine Zusammenfassung des Inhalts, keine Ahnung, warum dieses Tierfutter jetzt wunderbar für die Tiere ist, keine Ahnung, sowas. Und diese Firma war eigentlich super erfolgreich und dann, ich glaube, es war Anfang diesen Jahres, gab es plötzlich über 2 Monate hinweg einen absoluten Einbruch der Aufträge, also es ist eine Firma, die nimmt Aufträge an von Leuten, die Produkttexte brauchen. Und weil diese Firmen gesagt haben, ja Leute, wir haben ja jetzt KI, ChatGPT ist ja gratis, da geben wir einfach ein, schreibt mir bitte 200 Wörter Beschreibungstext für tolles Hundefutter, wir brauchen euch gar nicht mehr, dann sind die alle weggegangen und die Firma stand im Grunde kurzzeitig vorm Aus, weil sie dachten, okay, wenn das jetzt noch einen Monat so ist, haben wir kein Geld mehr. Und dann, nach 2 Monaten, kamen sie alle wieder zurück und haben gesagt, okay, wir bräuchten doch eure Hilfe, weil stellt sich heraus, KI kann eben nicht diese menschliche Arbeit ersetzen auf einer Qualität, auf einem Qualitätslevel, der erwünscht ist. Und das war eine ganz interessante Erfahrung, die ich so am Rande mitbekommen habe.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen und deswegen ist auch mein Rat an alle Leute da draußen, also auch jetzt, weißt du, meine Tochter, die hat noch ein paar Jahre Schule vor sich, die wird aber vielleicht auch so grob in meine Richtung gehen und vielleicht kreativ arbeiten, in welcher Disziplin auch immer. Ich versuche natürlich beizubringen, dass sie was Ordentliches lernen soll, Finanzamt oder irgend sowas, meine elterliche Pflicht. Aber wenn sie halt in diese Richtung gehen wollte, muss sie sich damit befassen. Das ist gar keine Frage. Ob sie jetzt eine Ausbildung macht oder ein Studium, ich werde ihr da quasi beistehen und sagen, guck mal, befass dich mit der KI und mit diesem hier. Du musst dein Handwerk, egal was es sein wird, lernen, aber du musst dich gleichzeitig mit den Marktrealitäten befassen. Aber wie gesagt, es kommt, ich meine, das Beispiel von dir finde ich jetzt eben ganz schön, wenn da eben die KI irgendwelche Texte ausspuckt, wo dann irgendwelche Giftstoffe unter den Mittelchen in den Fußnoten stehen, so nach dem Motto, mischen Sie noch etwas Arsen in dieses Gericht dazu, weil die KI irgendwo eine Quelle hatte, in der Arsen völlig unbedenklich ist oder so, keine Ahnung. Ja, dann will natürlich auch keine Firma riskieren, sowas unbesehen rauszustellen einfach. Und wenn du dann eben doch die Fachleute brauchst, die Texte perfekt machen, ja, dann können die Texte auch gleich schreiben, dann wissen sie, was eben drin ist. Ne? Ja. Also, und ich glaube, gerade je kreativer die Herausforderung ist, desto wichtiger ist es, dass da eine Person dahinter steht. Und ich mache mir da wirklich inzwischen, also am Anfang hatte ich leichte Panikattacken, auch weil ich von dem Christian Stöcker dieses Buch gelesen hatte, Das Experiment sind wir.
Richtig,
ja. Das ja zu Recht und völlig richtig sagt, also die Welt wird sich komplett ändern in den nächsten Jahren. Aber gleichzeitig muss man sagen, die Welt hat sich auch in den letzten 10 und in den letzten 20 Jahren schon grundlegend geändert in jeder Hinsicht. Ja. Also man muss nur mit den Entwicklungen Schritt halten und man sollte nicht diesen Schlangenölverkäufern auf den Leim gehen, die vor 5 Jahren die Blockchain und NFTs gepusht haben, dann das Metaverse und jetzt eben die KI. Ne? Da wird einfach nur geguckt, wo können wir Investorengeld am besten abgreifen und weiterverbrennen. Darauf darf man sich nicht einlassen. Also wenn jetzt Leute den großen KI-Hype beschwören, da gucke ich schon sehr genau hin, was sind das für Leute und welche reale Anwendung propagieren die. Und wenn es keine reale Anwendung dafür gibt, außer die KI macht alles gut, gebt mir Geld, dann weiß ich, ja, ohne mich.
Apropos, gib dem Falco Geld. Eine Firma hat sich bei dir gemeldet und dir Geld gegeben für eine Arbeit, über die ich auch mal super gerne mit dir sprechen wollen würde, sofern es eben das Belagerungswerk aus irgendwelchen Verträgen und NDAs es zulassen. Deswegen, das musst du jetzt sagen. Aber Atlas Fallen, Falco. Atlas Fallen, das ist jetzt erschienen. Im Internet ist offiziell nachlesbar hier und dort. Du hast dort mitgewirkt als Autor. Das bedeutet noch, sind wir nicht in Kittchens Küche oder wie auch immer das heißt. Jetzt frage ich mal, erstmal, nicht, ob es korrekt ist, das weiß ich schon, sondern Kannst du uns sagen, das Spiel ist ja jetzt kürzlich rausbekommen, man droht es ja fast gar nicht gemerkt zu haben, weil zumindest viele Menschen in Baldur's Gate immer noch versunken sind, aber ja, das Spiel ist erschienen. Kannst du mal erstmal so für den Rahmen erzählen, soweit du eben darfst und kannst, was hast du da jetzt eigentlich gemacht bei diesem Spiel?
Darüber kann ich natürlich reden, das ist ja wirklich kein Geheimnis. Nee, also Atlas Fallen, also erstmal Deck 13 ist eine Firma, mit der ich wirklich seit Beginn meiner Freiberuflichkeit zusammenarbeite, wirklich jetzt seit 20 Jahren. Und
krass, ja.
Also wirklich einer meiner ersten Jobs als Freiberufler damals war so eine Mail hier. Wir machen gerade so ein kleines Adventure im ägyptischen Setting namens
Ankh.
Oh,
ja.
Hättest du Lust, ein bisschen bei der Story mitzuhelfen? Und ja, da habe ich dann bei der Ankh-Trilogie dann auch ein bisschen mitgewirkt. Das war so mein erster Kontakt mit der Deck 13. Und das ist, also wenn der Deck 13 bei mir anruft, freue ich mich immer sehr, weil ich weiß, das sind Leute, mit denen ich gut arbeiten kann. Das sind Produkte, in denen wirklich auch Herzblut steckt. Und wenn es zeitlich sich einrichten lässt, bin ich da immer Feuer und Flamme, damit wirken zu können. So auch hier. Atlas Fallen hat eine schon etwas längere Entwicklungsgeschichte. Ich kann es aber nicht genau datieren, wann das genau losging. Ich kam letztes Jahr dazu. Also 2022 war das mehr oder weniger mein Hauptjob, da mitzuwirken. Das Spiel oder sagen wir so, die Spielwelt, die ganze Story, die ganzen Figuren, die ganzen Quests, das wurde alles komplett intern bei Deck 13 entwickelt. Da gibt's ein Narrative Team, das das Ganze macht. Aber Texte ist da eben so eine Sache, die haben jetzt keine hauptberufliche Autorin, keinen hauptberuflichen Autor im Team. Also sprich, die Quest-Level- und Narrative-Designer, die schreiben auch Texte, aber damit es am Ende schön wird, sagen sich halt, na, holen wir nicht die KI, sondern holen wir mal echte Leute. Und ich war auch nicht der einzige externe Autor, der da noch dazu kam. Da waren dann noch zwei Kollegen aus Frankreich mit dabei. Ein Kollege, also mit dem ich enger gearbeitet habe, das war Rick Godwin. Das ist ein Brite, der in Frankreich lebt, bei einer französischen Agentur arbeitet, die eben Storytelling und Texte macht. Kleines Foreshadowing, den werde ich wahrscheinlich irgendwann auch mal in meinem kleinen Adventure-Podcast zum Interview haben, aber nicht über Atlas Fallen, sondern über was anderes, was er gemacht hat. Ja, und mit Rick zusammen und noch seinen Kollegen Anthony und noch anderen Leuten haben wir eben als Externe an den Texten mitgeschraubt und dabei natürlich auch so ein bisschen noch versucht, die Story zu verbessern. Und ja, das war dann ein langer, aufwendiger Task, der dann schon ziemlich viel Zeit eingenommen hat. Und wir sind da aus dem Projekt rausgegangen irgendwann letztes Jahr und waren eigentlich soweit zufrieden und harrten dann der Dinge, die da kamen.
Ja, das klingt so ein bisschen von der Aufgabenverteilung und das, was du eigentlich machen musstest, nach so ein bisschen überall so ein bisschen mit der Nadel ran. Verstehe ich das richtig?
Ja, also am Anfang haben wir schon uns das Spiel angeschaut. Was ist die Dramaturgie? Was ist der Levelablauf? In welcher Quest passiert was? Wann erfährt man welches Detail über diese Welt? Also man muss ja dazu sagen, es ist keine 0815 High Fantasy Welt, sondern es war schon der Versuch, eine außergewöhnliche, originelle Fantasy Welt zu entwerfen mit vielen eigenen. Ich will jetzt gar nicht hier groß ins Detail gehen, was die Eigenheiten ausmachen, das ganze Magiesystem, die Götterwelt und wie die Menschen und die unterschiedlichen Kasten da aufgebaut sind. Was ich aber sagen kann ist, was in dem Spiel zu sehen ist, jetzt auch in den Questtexten und in den ganzen Journaltexten, die man findet, das kratzt alles nur an der Oberfläche. Die internen Dokumente sind noch viel, viel ausführlicher. Also diese Welt wurde tatsächlich in allen Details durchdacht. Es ist also dann immer so ein bisschen seltsam, wenn du in Reviews liest, dass die Welt ist oberflächlich und da fehlen die ganzen Details und man weiß über die Figur kaum was. Dass man dann, ja, Moment, du hast halt wahrscheinlich den einen Text da nicht gelesen und in Wirklichkeit hier, wir haben eine ganze Biografie für diese Figur und vielleicht ist nur ein Teil davon halt im Spiel auch gelandet. Das kann durchaus sein. Also am Anfang war eben so ein bisschen, wir gucken uns die Dramaturgie an, die Welt, wie können wir das verbessern. Wir haben endlos lange Meetings damit verbracht, wie können wir die einzelnen Begrifflichkeiten zum Beispiel verwenden, weil das ist ja so das klassische Fantasy-Problem. Wie benennen wir diese magische Fähigkeit, dass man sofort versteht, was sie im Spiel bewirkt auch, weil wir wollen jetzt nicht irgendwie uns in die Fantasy, mit der Fantasy wegrennen und am Schluss ist der Bezug zum Spiel und zum Gameplay gar nicht mehr da. Also
hast du da ein Beispiel für?
Ach Gott, das waren so viele. Also allein die Benennung der einzelnen Wraiths, also der Dämonen, die man bekämpft in dem Spiel, dieser Sandmonster, das allein hat ewig gedauert. Da Namen zu finden, wo man dann sagt, das passt zum Aussehen dieser Gestalt, aber vermittelt auch, welche Art von Angriff diese Gestalt haben wird. Ne?
Also das bedeutet, ich stelle mir das dann richtig vor, ihr sitzt in so einem Meetingraum, guckt euch die Animationen quasi an von dem Vieh und wie es designt ist und sitzt dann beisammen, rauchend stelle ich mir das vor, der Raum ist voller Zigaretten, Zigaretten und Whiskyfläschchen und ihr sitzt dann da und überlegt dann, wie ihr das nennt oder wie sieht das aus?
Also erstmal hat Deck 13 auch ein Hybrid-Arbeitsmodell, also sprich alle Meetings passieren im Slack im Prinzip.
Ach so.
Manche sitzen dann wirklich im Meetingraum in Frankfurt und andere wie ich meistens dann remote oder auch die Kolleginnen aus Frankreich, ne? Aber es ist natürlich jedem überlassen, beim Remote-Meeting auch seine Whiskyfläschchen im Büro zu verteilen, klar. Oder zu rauchen. Aber ich habe, glaube ich, nie mehr jemanden rauchen sehen. Aber im Prinzip, wir gucken dann quasi auf den geteilten Bildschirm und haben eine lange Excel-Tabelle mit allen möglichen Begriffen und die gehen wir dann durch. Und da wird dann mit farbigen, da arbeiten wir mit farbigen Markierungen nach dem Motto hier, grün, der Begriff, der passt allen. Gelb, ja, da sagt das Game Design, der Begriff passt vielleicht noch nicht so gut, da müssen wir nochmal überlegen. Und dann ist ein halber Tag rum. Das ist manchmal wirklich ein langer Prozess. Und mit den Dialogen ganz genauso. Also Spieldialoge schreiben ist ja nur das, was ich seit langer Zeit mache. Da immer so dieses Mittelmaß zu finden zwischen A, es ist ein guter Stil zu dem Genre des Spiels und des Erzählens passend. B, es ist verständlich fürs Gameplay. Also ich bin als Spieler dann nicht, stehe ich nicht da und weiß nicht, was ich tun soll. Das soll man vermeiden. Es ist interaktiv genug mit den Auswahlmöglichkeiten, die man hat. Es ist nicht zu kurz, also unatmosphärisch, aber auch nicht zu lang, damit es nicht langweilt. Also das ist immer so dieses Handwerk, das immer wieder spannend ist. Und zwar auch bei Atlas Fallen so.
Ich habe mit Atlas vorhin leider noch nicht gespielt, eben gerade wegen diesem besagten Baldur's Gate, das ich seit, ich will gar nicht nachsehen, nach so vielen Stunden immer noch nicht beendet habe. Deswegen muss ich da jetzt mal ganz doof fragen, aber mich würde es brennend interessieren, gibt's irgendein, weiß ich nicht, Zauberspruch oder einen Angriffsnamen oder irgendwie einen Boss oder sowas, wo du sagst, da bist du richtig stolz, wie am Ende der Name geworden ist, weil ich würde das mal gerne so greifen können, also wie dann dieser Name am Ende klingt und aussieht und wie der Weg dorthin aussah.
Ich glaube, das kann ich nicht ganz rekonstruieren, denn das Problem ist schlicht, das ist jetzt ein Jahr her.
Ja, stimmt.
Ich könnte jetzt wahrscheinlich die internen Dokumente hier im Google Docs irgendwo aufmachen und nochmal versuchen zu rekonstruieren, aber ich weiß nicht, ob das Dokument A noch online ist und B auf dem letzten Stand oder ob es davon inzwischen eine Kopie gab, mit der weitergearbeitet wurde. Also das, da kann ich leider wirklich kein Beispiel nennen. Ich muss noch dazu sagen, das Spiel wurde auf Englisch geschrieben auch. Mhm, ja. Also wir mussten dann auch noch, ich habe dann über den englischen Thesaurus offen gehabt, nach dem Motto, okay, der Begriff Stomper, also Stampfer, gefällt uns nicht, aber welche Synonyme gibt's denn noch zu dem Wort, zu Stomp, ne? Und dann versucht man da vielleicht was zu rekonstruieren, was passen würde und so. Aber da kann ich wirklich leider, das ist so lange her, ich kann da leider kein Beispiel nennen.
Okay, jetzt Falco, mal Hand aufs Herz. Wie versucht warst du, nachts um vier, wenn du da vor dem Stomper gesessen bist, einfach mal ChatGPT zu öffnen und zu fragen, hey, gib mir doch mal einen coolen Namen für einen Boss, der aussieht wie ein Stomper. Wie groß war die Versuchung, Falco?
Gar nicht da, null, wirklich. Also das, ich weiß nicht, ob es da so eine gewisse eigene, also erstens, die Dinger sind ja meistens eben im Dialog mit den anderen Leuten passiert. Wie gesagt, das interne Narrative-Team von Deck 13 hat sowieso immer das letzte Wort. Ne?
Ja.
Und lieber vertraue ich drauf, dass die 3-4 Leute, mit denen ich im Meeting bin, gute Ideen haben, die besser sind als ich, als dass ich mir von der KI irgendwas völlig Falsches, dass ich mich erstmal durch die falschen Vorschläge der KI wühlen muss, um das eine Juwel dann zu finden vielleicht. Das ist dann, ich meine, das ist auch der kreative Prozess, den ich mag und den Austausch mit den Leuten. Ne?
Ja.
Und ich, natürlich, wenn also, ich kann nicht ausschließen, dass ich das irgendwann mal machen würde. Also, aber es war bisher noch nicht nötig oder ich war nicht so verzweifelt, dass ich das Gefühl hatte, ich muss es jetzt tun.
Ja. Ich habe da draußen gelesen, auch da wieder, ich habe selber noch nicht gespielt, aber es häufen sich so die Parallelen in den verschiedenen Texten und auch Podcasts über dieses Spiel, also Atlas Fallen, dass die Menschen, die es gespielt haben bisher und auch getestet haben, so ein bisschen unzufrieden mit dem Einstieg des Spiels sind. Die sprechen scheinbar immer wieder davon, der sei sehr zäh und braucht recht lange, um ein bisschen Tempo aufzunehmen. Und auch allgemein, auch das wieder nur ganz vorsichtig gesagt, ist mein Eindruck, dass die Geschichte jetzt nicht das ist, was die Leute an diesem Spiel besonders loben. Und da frage ich mich, wie fühlst du dich damit, wenn du sowas mitbekommst? Weil du hast ja gerade schon gesagt, das hat's ja auch schön illustriert, also wie viel Zeit da investiert wird in all diese Geschichten und in die Texte und in die Meetings und in die Namensfindung. Und dann sitzt da am Ende irgendwo so ein Typ an seinem PC und sagt, naja, also die Story hat mich nicht so mitgenommen. Und jetzt frage ich mich, wie fühlt man sich denn da?
Das gehört dazu. Ich meine, das war schon immer so. Egal, ob ich jetzt ein Buch schreibe, an einem Spiel arbeite, an einem Film oder an einer Podcast-Folge. Ne?
Ja.
Dom, du hast auch schon viele, viele Recherche-Podcasts gemacht, unglaublich viel Arbeit reingesteckt, Interviews geführt, geschnitten, optimiert und dann am Schluss kommt in deinem Discord ein Kommentar, also die Folge fand ich langweilig, ne? Ja, du kennst das.
Oh, da ist er wieder mit der Kulturkritik, oh, abgebrochen.
Nee, also ich kann, also ich, zum Release und den Folgen kann ich persönlich gar nicht so viel sagen. Ich lese auch jetzt persönlich nicht jedes einzelne Review durch oder jeden Steam-Kommentar. Allen Leuten recht machen kann man es sowieso nicht letzten Endes. Mir war wichtig, dass ich aus dem Projekt rausgehe mit einem Gefühl, dass es gut war und dass das alle im Team das Beste getan haben. Und ich bin da auch nur ein kleines Rädchen letzten Endes. Natürlich, ich sag mal so, hätte ich diese machtvolle Stellung, dass ich ein Team von 50 bis 100 Leuten hätte, die 2-3 Jahre lang ein Spiel entwickeln nach meiner Story-Vorgabe und exakt der Welt und den Figuren, wie ich sie entwerfe, und dann würde das Spiel anders, und es würde alles auch so perfekt laufen und alles würde so realisiert werden, wie ich will, und dann würde es solche komischen Kommentare geben, ja, dann wäre ich aber sauer. Dann würde ich aber die Nacht vorm Rechner verbringen und böse mit die Whiskyflaschen aufmachen und ganz böse Antworten schreiben, ne? Davon kannst du ausgehen. Aber in dem Fall, das ist ein Team-Produkt, ne? Und Team heißt auch immer, dass man Kompromisse eingeht. Und ich sehe im fertigen Spiel die Stellen, wo ich sage, ah Mist, die Szene hätte ich selbst besser schreiben können. Und bei anderen Sachen sage ich, ja, da hätten wir vielleicht auch als Team nochmal rangehen können und das vielleicht noch optimieren können. Ich kenne aber auch die ganzen Versionen, die auf dem Weg dahin entstanden sind, und ich sehe in dem finalen Produkt die Verbesserungen, die wir vorgenommen haben, die natürlich dann die Leute, die das Spiel zum ersten Mal installieren, nicht sehen. Ne? Und ein kreatives Produkt ist nie ganz fertig, theoretisch. Irgendwann muss man an die Öffentlichkeit gehen. Und ich meine, Spiele können auch noch gepatcht und verbessert werden, sowieso. Aber sowas wie mein Buch, das ich dann rausgestellt habe, das ist dann in der Form, es sei denn, ich nehme es komplett vom Markt, auf ewig so da draußen mit allen Stärken und Schwächen, die es hat. Und dann muss ich auch damit leben, dass dann die Stärken und Schwächen ja so behandelt werden, ne? Also der Witz ist ja, ein Teil, also ich versuche da auch Distanz zu halten, weil ich identifiziere mich sehr mit dem Spiel, weil ich da wirklich viel Zeit auch reingesteckt habe und emotional verbunden bin und auch die Leute sehr mag, die damit gearbeitet haben. Und das war also, in ein paar Jahren werde ich zurückdenken und sagen, boah, an Atlas Fallen zu arbeiten das Jahr, das war echt eine schöne Zeit. Also es hat Spaß gemacht, es war kreativ, ne? Unabhängig davon, wie das Spiel ankommt. Und bei anderen Spielen weiß man, boah, das war Crunch, das war Stress, und sowas möchte ich eigentlich nie wieder erleben. Sowas kommt auch vor. Ja. Ne? Und das ist mir persönlich dann wichtiger als irgendein Typ, der bei Steam halt die Story nicht mag. Das ist dann halt so.
Kleine Frage am Seitenrand, nur kurz im Vorbeifahren quasi. Dieses Bild, was du gerade gezeichnet hast, du eigentlich nur als Beispiel, aber das reizt mich jetzt doch zu sehr, deswegen muss ich fragen, die Vorstellung zu sagen, ich baue mir ein Team auf, ein kleines, und mache ein kleines Auteurspiel, in dem du maßgeblich die Story geschrieben und die ausgedachten und alles verantwortet hast und dann wird da ein Spiel drumherum gemacht, ist das eine Vorstellung, die dich reizt oder sagst du, nee, ich fühle mich sehr gut als dieser Mensch, der in die Projekte von außen reinkommt, unterstützt und dann auch wieder, ne, am Abend den Saloon verlässt und niemand weiß, wohin er verschwunden ist.
Ja, also ich habe tatsächlich so ein halbgares Projekt für ein narratives Spiel, das ich gerne mal realisiert sehen würde. Und ich meine, es gäbe so die einfache Lösung. Es gibt diese schöne Engine namens RenPy, mit der man Visual Novels bauen kann. Ja. Ohne große minimale Programmierkenntnisse braucht man dafür. Aber da müsste ich im Prinzip nur dafür sorgen, dass ich ein paar Grafiken entwickeln lasse. Und nein, da würde ich da natürlich auch eine Person nehmen und keine KI. Und dann vielleicht noch ein paar Animationen, ein bisschen Sound. Also ich will jetzt keine Firma gründen, um Gottes Willen. Ich bin keiner von diesen Startup-Dudes. Aber das Ganze mal selbst realisieren mit relativ wenig Geldinvestment wäre ein netter Gedanke. Aber, weißt du, es hängt ja viel dran. Selbst wenn ich in RenPy das Ding realisieren könnte und es wäre eine nette Visual Novel, ich müsste dann trotzdem mich mit dem geschäftlichen Teil auch befassen. Also wie bekomme ich das auf Steam? Was ist jetzt, ich muss einen Rapper um dieses Ding machen, damit es auf Steam rauskommt. Und wenn ich die Handy-Version machen will, muss ich da wieder was anderes machen. Also ich bräuchte dann auch Programmierunterstützung, ganz klar. Und dann hätte ich noch kein Marketing gemacht, wenn ich das Ding einfach so rausstelle und einen Mastodon darüber absetze. Ich suche gerade, ich habe Twitter verlassen, was soll ich machen?
Ja, ja,
dann, gut dann, so. Dann verkaufe ich 10 Exemplare an meine Freundinnen und Freunde und das war's. Ne? Und das, dann hat sich's nicht gelohnt. Und je länger ich dann drüber nachdenke, desto mehr denke ich, ja, dann kann ich das Ding auch als Buch schreiben. Die Geschichte würde auch einen netten Roman abgeben. Und ich habe ja im Moment schon kaum Zeit, einen Roman zu schreiben. Von daher, ja. Also so ein Spiel zu machen, in der Zeit könnte ich auch wahrscheinlich 3 Romane schreiben.
Ja, also wenn mal was draus wird, sag bitte Bescheid. Das wird mich ja brennend interessieren, wie dieses Projekt aussieht, welche Form es annimmt, also sehr gerne. Aber das nur am Rande, weil da hast du auch nochmal ein schönes Stichwort hier reingeworfen für eine andere Sache, wo ich auch nochmal drauf kommen wollte, weil auch das hat sich verändert maßgeblich in deinem Leben seit dem 24. Januar 2021, als wir uns zuletzt gehört haben. Und zwar, ich sag einfach nur, benutze Ohr mit Lautsprecher. Wie cool ist das denn? Falco ist jetzt voll drin im Podcast-Game, nicht nur der Buch-Podcast, den es tatsächlich auch schon seit 26 Jahren oder sowas gibt, sondern es gibt jetzt auch diesen Adventure-Game-Podcast, benutze Ohr mit Lautsprecher, mit dieser wunderschönen Illustration überall. Ich muss einmal ganz groß fragen, wie kam es denn jetzt auch noch dazu? Weil wir alle haben jetzt gehört, mehr als genug hat er zu tun und auch noch eine Familie drumherum. Warum hat er sich um Gottes Willen dazu entschieden zu sagen, komm, ey Mann, noch ein Podcast?
Also der Podcast ist tatsächlich ein Hobby. Ich mache auch eine kleine Steady-Kampagne für die Leute, die unbedingt einen kleinen Beitrag reinwerfen wollen, damit es für mich nicht ganz verschenkte Zeit ist letzten Endes und zumindest die Unkosten reinkommen. Und das ist auch der Fall. Also ich will die Arbeit, ich will das, also wenn ich meine Zeit, die ich für ein Spiel aufwende, als Arbeitszeit rechnen würde, wäre es ein Riesenverlustgeschäft. Aber der Gedanke war, ich spiele in meiner Freizeit tatsächlich immer noch klassische Adventures, Point-and-Click, Walking Simulator, alles mögliche, was in diese Richtung geht und auch nicht nur die Klassiker von damals, sondern auch die neuen Titel. Und jetzt habe ich halt durch den Buchpodcast, Kapitel 1, buchpodcast.de, ne, habe ich ein bisschen Podcast.
Dieses ne. Sehr gut. Leute, die kommen gar nicht mehr raus aus dem Klicken, was sie hier schon alles gehört haben. Blogartikel als Hausaufgabe, der Buchpodcast.
Wink, wink, nudge, nudge. Ne?
Ja.
Ja, also ich habe jetzt ein bisschen Erfahrung mit Podcasting gesammelt, gegen das ich mich jahrelang gewehrt habe tatsächlich, aber das ist eine andere Geschichte. Und
absurd.
Ich wollte schon seit wirklich 10 Jahren, seitdem es das gibt, mal nach London im November auf eine Konferenz namens Adventure X. Das ist eine Fachkonferenz für Adventure Games. Und London ist halt nicht um die Ecke. Ne? Es ist quasi ein Zeitinvest, es ist ein Geldinvest. Und irgendwie hat es nie so bei mir gepasst, dass ich im November auch noch Lust hatte, dahin zu reisen, zumal eben London ja auch nicht günstig ist. Und letztes Jahr habe ich dann spontan gesagt, nix, jetzt reicht's, ich fahre hin. Und dann war ich im November in London, habe 2 Tage lang Vorträge nur über Adventures gehört, habe ganz viel Networking mit anderen Entwicklerinnen und Entwicklern betrieben. Und es hat so einen Spaß gemacht, da in die Szene mal so wieder ein bisschen tiefer einzutauchen, dass ich danach nach Hause gefahren bin und habe gesagt, ja, also diese wirre Idee, dass du mal ein bisschen einen Podcast über Adventures machen willst, könntest du doch jetzt eigentlich mal realisieren. Ich habe natürlich auch erst überlegt, kann ich das vielleicht irgendwo anders andocken, irgendwie als Format in anderen Podcasts. Aber dann dachte ich, nee, komm, ich möchte mich nicht committen auf irgendwas und ich möchte da die Spiele, die ich mag, auch über den grünen Klee loben. Es soll nicht tief investigativ journalistisch sein und konfrontativ. Nein, ich möchte auch mit den Leuten dahinter ein bisschen plaudern, sofern die verfügbar sind. Und es soll, wenn ich einmal im Monat über ein Spiel ein bisschen plaudere, auch mit wechselnden Leuten, die auch jetzt vielleicht noch nicht so die große Bühne hatten, dann bin ich schon glücklich. Ich habe natürlich gewusst, dass das Zeitinvest auch für eine Folge im Monat durchaus relevant ist. Du kennst das. Aber ich mache das halt so. Ich habe mir gesagt, ein Jahr lang mache ich das auf alle Fälle, also bis Anfang nächsten Jahres. Dann gehe ich mal in mich. Will ich das so weiterführen? Oder will ich doch irgendwie das, also will ich das dann doch ein bisschen größer aufziehen oder lege ich es wieder auf Eis oder es ist so wirklich eine Zeitfrage auch. Im Moment, also jetzt, bin kurz vorm Urlaub, da habe ich 1, 2 Adventures auf dem Steam Deck, die werde ich dann entspannt spielen. Und wenn ich dann im September über 1 davon eine Folge mache, dann ist auch schon wieder alles im grünen Bereich, sag ich mal.
Ich finde so schön bei der Auswahl der Spiele, das sind eben, du hast eben schon kurz angerissen, nicht die üblichen Verdächtigen, die man eben kennt aus dem Genre, sondern das sind Spiele, die jetzt zumindest ich auch nicht ständig auf dem Schirm habe. Also ich bin ja gerade auf der Seite Lucid Dreaming, Colossal Cave, Once Upon a Chester, Cleo, A Pirate's Tale, Pan's Quest. Das sind jetzt nicht die Spiele, die auf der Steam-Frontseite sind und ich finde das richtig toll. Ich frage mich aber auch, wie kommst du überhaupt zu der Spielauswahl? Sind das Spiele, die du ohnehin gerade spielst oder suchst du die gezielt aus?
Ja, beides. Also das sind natürlich, ich habe sicher meine 30, 40 ungespielten Adventures in meiner Steam-Bibliothek, die in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren erschienen sind. wo ich einfach gesagt habe, das interessiert mich, das will ich mal spielen. Es ist auch nicht gesagt, dass aus jedem dieser Spiele eine Folge wird. Es erscheinen ja auch immer neue Spiele. Aber es gibt halt so ein paar Sachen, wo ich sage, die sind erwiesenermaßen gut, die sind auch schon ein paar Jahre alt, aber die könnten ruhig noch mehr Publikum haben. Mhm. Wahrscheinlich wird es dann, kann ich schon heimlich vorankündigen, im Oktober eine Folge zu Darkseid Detective geben.
Oh,
du kennst das vielleicht sogar, das ist...
Ich liebe das sehr, ja,
das ist schön. Das ist überhaupt kein Geheimtipp mehr in dem Sinn, aber ich spiele gerade den zweiten Teil und denke, ich habe auch eine Kollegin, die das auch spielt und sehr mag, der machen wir dann eine kleine Folge darüber einfach.
Da freue ich mich.
Und zum Glück habe ich auch mit dem kreativen Kopf dahinter in London ein Bier getrunken zusammen. Also da kann ich vielleicht auch ein Interview anleiern.
Oh. Also ist der so cool, wie er wirkt? Das ganze Team, das wirkt so nett und so sympathisch.
Ja, also ich muss das generell sagen, dass also bis auf ein paar Ausnahmen, die ich nicht benennen möchte, ist die ganze Adventure-Szene super angenehm. Also das sind auch in London, das waren also wirklich kreative Menschen, wo man halt auch merkt, die machen diese Art von Spiel, weil sie diese Art von Spiel lieben, weil sie da ihre Geschichten so erzählen können, wie sie wollen, unabhängig von irgendwelchen großen Publishern und großen Zwängen des Double- oder Triple-A-Budgets. Ne? Und das mag ich halt. Also wenn Leute ihr Ding machen, hat das automatisch meine Sympathie. Und wie gesagt, also London war da so eine Initialzündung, es hat einfach Spaß gemacht. Dieses Jahr kann ich leider nicht zu der Konferenz, da gibt es auch schon wieder ein paar nette Vorträge, die ich gern sehen würde. Die wird aber auch übrigens im Netz alles live übertragen. Also man kann sich das ganze Wochenende vor Twitch oder vor YouTube setzen und kann sich alle Vorträge anschauen. Und ein paar werde ich ganz sicher nicht mir entgehen lassen.
Was ist es denn eigentlich, die leichte Frage zuletzt, mit diesen Point-and-Click-Adventures, dass es dir dieses Genre so antut? Ist es die Nostalgie, die da mitschwingt an frühere Zeiten? Weil es ist ja zweifelsohne auch ein Genre, das du schon längere Zeit verfolgst. Liegt es daran, weil dieses Genre, was ich immer wieder so faszinierend finde, trotz seines Alters immer wieder auch Raum für Innovation findet und sich wirklich coole Dinge einfallen lässt, um das Ganze frisch zu machen, neu zu gestalten? Was ist es, das dich an diesem Genre so fasziniert?
Ach, Innovation interessiert mich dabei ehrlich gesagt am wenigsten. Also,
okay, alles klar.
Ich gehöre ja eher der Schule an, die sagt, ein Point-and-Click-Adventure ist eben ein ausformuliertes Genre für sich und in dieser Mechanik sollen die Spiele stilistisch und inhaltlich Variation bieten, so wie sie können und wollen. Ne? Und wenn ein Point-and-Click-Adventure mich fasziniert, dann muss es keine innovativen Techniken haben. Warum ich das immer noch spiele, ist ganz einfach. Das sind Spiele, die man entspannt spielen kann. Ich habe, auch durch den bekannt schlechten Einfluss unseres Kollegen Jochen Gebauer, der ja Mass Effect, diese Rollenspieltrilogie, diese Science-Fiction-Rollenspieltrilogie abgöttisch liebt, wo nebenan im Games-Podcast 30 Folgen erschienen sind.
Ja, ja.
Und ich dachte, komm, also er erzählte immer, das muss man kennen. Und ich so, ja gut, ich habe dann diese Legendary Edition gekauft, habe auch mit großem Spaß Teil 1 und Teil 2 durchgespielt. Aber dann irgendwann im Laufe von Teil 3 hatte ich mal eine Phase, wo ich nicht konnte, zeitlich. Ich glaube, da war etwas vorne letztes Jahr mit dran schuld. Und dann irgendwann wollte ich das Spiel wieder starten und hatte eine Questlist von 25 Sidequests, die ich machen musste oder so. Und ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll. Und habe auf die Galaxiekarte geguckt und habe nur gedacht, oh Gott, das ist ja wie Arbeit hier. Ja. Ich will nicht. Und da habe ich es gleich wieder beendet und ich werde es wahrscheinlich nie fertig spielen. Ich werde nie erfahren, wie Mass Effect ausgeht. Und mit Action-Spielen doch ganz genauso. Ne? Du hast dich an die Steuerung gewöhnt, an den audiovisuellen Ablauf. Man wird ja auch nicht jünger, die Reflexe werden nicht besser. Und stattdessen kann ich ein Point-and-Click-Adventure, wie eben zum Beispiel Darkseid Detective, spielen. Ne? Ich habe vielleicht jetzt 2 Wochen nicht weiterspielen können. Ich bin da mitten in dieser kleinen Minigeschichte drin. Ich starte das Spiel. Ich denke so, ach, ich laufe noch mal ein bisschen durch die Räume, quatsch noch mal mit den Leuten, guck mir ins Inventar an und dann fällt mir wahrscheinlich ein, wie ich weitermachen kann. Wenn nicht, gucke ich halt nach einer halben Stunde mal in die Komplettlösung, da bekomme ich einen kleinen Hint, so geht's weiter, prima. Und ich kann diese Welt erleben, ich kann die Figuren erleben, ich kann im Idealfall mich an netten Dialogen erfreuen, ich kann mit der einen Hand die Maus bedienen, mit der anderen Hand die Kaffeetasse halten. Das ist die Art von Spiel, die einem 49-Jährigen gefällt.
Sehr schön. Ich fürchte, ich muss da so fragen. Ich glaube, da hat man immer am wenigsten Bock drauf, wenn man sich mit sowas auskennt, aber ich frage jetzt trotzdem mal. Und zwar eigentlich sind sogar 2 Fragen. Die eine ist natürlich eine Empfehlung. Hast du eine Empfehlung erstmal jetzt für alle Leute da draußen, die Point-and-Click-Adventure hören und denken, oh, alte Leute spielen, kein Interesse. Gibt's da einen Titel, um die Leute zu überzeugen, dass in diesem Genre doch eine Faszination innewohnt, die es wert ist, erkundet zu werden? Hast du da was in der Hand, wo du sagst, hier, nimm das mal.
Also meine größte Empfehlung, jetzt von dem von uns beiden besprochenen Return to Monkey Island von letztem Jahr mal abgesehen,
ja,
nach Return to Monkey Island, das beste Spiel letztes Jahr war für mich eindeutig The Excavation of Hobbs Barrow. Also
das immer noch spielen, ja.
Das, was bei uns die erste Folge im Adventure-Podcast war, das war wirklich, also wer ein bisschen Grusel-Adventure und so ein bisschen Folk-Horror mag, ist da komplett an der richtigen Adresse. Das ist so ein atmosphärisches, schönes und auch gepolishedes Spiel, dass man in diese Welt wirklich eintauchen kann. Auch der Cast, die Sprecherinnen und Sprecher sind alles so top besetzt. Es ist ein ganz klassisches Adventure, aber mit einer ganz eigenen, tollen Atmosphäre. Ist immer noch für mich so der beste Tipp aus dem letzten Jahr.
Ja. Und jetzt die Empfehlung für alle, die sich schon auskennen und wahrscheinlich auch schon dieses Excavation-Spiel kennen, weil das wurde ja innerhalb, ich sag mal, des Genres viel rumgereicht. Da hieß es, oh, ein tolles Spiel. Aus der vielleicht zweiten Reihe, so eine Geheimtipp-Ecke oder sowas, das würde ich auch liebend gern mitnehmen.
Lass mich mal ganz kurz hier in meinen Ordner. Ich habe einen eigenen Ordner gemacht bei Steam, wo ich alle meine Adventures reingeschmissen habe. Da kann ich jetzt noch nicht den einen Geheimtipp nennen, aber ich habe so ein paar Spiele auf dem Radar, die einer sein könnten. Aber das muss ich selbst noch tatsächlich evaluieren. Also ich habe viele von denen selbst auch noch gar nicht angespielt. Ich nenne mal so ein paar Sachen, die ich gespielt habe. Es gibt von einem Briten ein Spiel namens Guard Duty, das ein ganz klassisches Point-and-Click-Adventure ist mit ganz klassischer Pixelgrafik, das aus 3 Akten besteht und wo der 3. Akt etwas macht, was ich noch nicht in der Form gesehen habe. Kann ich jetzt aber auch natürlich nicht spoilern. Auch so ein Geheimtipp, der jetzt auch kein Geheimtipp mehr ist, ist Cathy Rain, ein klassisches Point-and-Click-Adventure in Pixels, ja klar, man kennt's. Von einem, ich glaube, kommen die Entwickler aus Polen oder aus der Tschechoslowakei, das weiß ich gerade nicht auswendig, aber Cathy Rain war auch so ein kleiner Geheimtipp. Worauf ich mich sehr freue, ist noch, das muss ich selbst noch spielen, jetzt muss ich den Namen nochmal nachgucken, Unusual Findings, ein 80er-Jahre-Adventure. Also es wirkt so ein bisschen wie Stranger Things, das Spiel. Hat ein paar gute Kritiken bekommen, aber das ist so ein Ding, das spiele ich im Laufe des Jahres und es wird vielleicht dann mal eine Folge dazu geben, wenn es mir, also in der Regel, ich spiele die Spiele an und wenn ich sehe, okay, das taugt was, dann gucke ich, mit wem könnte ich darüber reden. Und wenn ich ein Adventure spiele und schon nach kurzer Zeit merke, das passt mir überhaupt nicht in Kram oder es funktioniert bei mir nicht, dann ja, gibt's halt keine Folge dazu. Also ich will keine Kritik machen. Ich will wirklich die Spiele empfehlen, zu denen ich mindestens mal einen Draht habe.
Ja.
Colossal Cave war eine kleine Ausnahme, aber das war halt so ein Leuchtturmprojekt, das stark durch die Presse ging, das mir ehrlich gesagt nicht gefallen hat. Aber es war interessant, mit unserem Kollegen Manu Fritsch darüber zu reden.
Sehr schön. Vielen Dank erstmal für diese Empfehlung. Ich bin mir sicher, die Leute werden es wertschätzen. Ich hoffe es sehr für Sie. Und in der Zwischenzeit, Falco, habe ich nochmal in mein Fotoalbum geschaut und jetzt tatsächlich, um diesen Kreis zu schließen, den eigentlich sich niemand gewünscht hat, schicke ich dir jetzt noch das Foto vom Tag des Auszugs aus meinem alten WG-Zimmer in Heidelberg. Dann hast du einen Eindruck davon, was ich meinte mit, es ist sehr viel los. Ich weiß nicht genau, was es mit diesem Filter auf sich hat. Es wirkt so ein bisschen so, als wäre dieses Handy damals in einer Raucherkammer gelegen, 25 Jahre lang. Es ist so ein bisschen gelblich, aber ich glaube, der Eindruck wird klar.
Na, es hat diesen Sepia-Ton, der einem deutlich macht, ja, das wurde nicht in diesem Jahr 1000 aufgenommen. Also sehr passend. Ja, es ist wie ein, ich sage mal, es ist wie ein sehr schlecht gealtertes Wimmelbildspiel, wo man versucht zu erkennen, okay,
sehr gut.
Muss ich jetzt die Gitarre anklicken oder muss ich den Karton auf dem Bett anklicken, um zu sehen, was da drin ist? Vielleicht ein Plektron für die Gitarre?
Ja.
Oder versteckt sich unter den Kissen auf der Couch etwas? Oder muss ich erst die Person verjagen, die da sitzt, indem ich die anklicke?
Ja.
Und also, ein Controller. Ich sehe auch, ist das eine Xbox 360?
Das ist eine Xbox 360, ja. Oh Mann, ja, also es ist viel los in diesem Bild. Jeder Gegenstand ist quasi eine eigene Geschichte. Aber toll, jetzt kann ich dir das auch noch zeigen.
Und an der Wand hängt so eine Art Grim Fandango Fanart, oder?
Ja, das war von der Halloween Party ein riesengroßes Tuch, das mit einem Totenkopf bemalt wurde, aber so ein hübscher, so ein bunter, wie vom Tag der Toten, diesem Straßenfestival da. Genau, also es ist ein schönes, reichhaltiges Bild und ich freue mich, dass wir jetzt zum Ende unseres Gesprächs das nochmal aus dem Hut zaubern konnten. Ich bin mir sicher, damit hat niemand gerechnet, dass das jetzt hier nochmal einen Weg ins Gespräch findet. Schön.
Ich weiß nicht, ob du das der Öffentlichkeit zeigen solltest, aber vielleicht willst du ja.
Nö, das ist wirklich nur für dich.
Okay, dann okay, ich reaktiviere meinen Twitter-Account und haus
jetzt. Nein, um Gottes Willen.
Um Gottes Willen. Bevor das passiert, Falco, laufe ich hier rückwärts raus und bedanke mich nochmal ganz doll für diese richtig schöne Stunde, die wir zugebracht haben. Ist ja auch ohnehin aufregend. Jetzt nochmal schnöde, nur mit Kopfhörer und Mikro. Nächste Woche dann mit Mikro, aber miteinander. Wir sehen uns ja auf der kleinen Bühne, die ich moderieren darf. Das wird ganz toll.
Ich empfehle dir auch, wenn du mal von der Bühne runterkommst, diesen kleinen Pitch muss ich dir noch geben.
Oh, bitte.
Geh in die Indie-Arena und suche dir dort die Anspielstation von Drova. Das ist ein Pixel-RPG, an dem ich jetzt gerade, wenn wir hier auflegen, weiterarbeiten werde. Und da gibt's eine Demo-Version, eine neue zu sehen. Die kann ich sehr empfehlen. Das ist eine kleine Fußnote, auch ein von Deck 13 gepublishedes Spiel, der Transparenz halber.
Moment mal, das habe ich sogar schon auf meiner Wunschliste. Das kenne ich, das habe ich schon auf dem Schirm. Ich habe es mir abgespeichert als Gothic-Pixel-Spiel. Ja.
Völlig richtig, ja. Und da gibt's eine neue Version zum Angucken.
Geil.
Kann ich nur empfehlen.
Vielen Dank.
In die Arena in Halle irgendwas.
Schön. Ich freue mich. Ich werde hingehen. Ich werde mich dem annehmen und wünsche dir bis dahin einfach eine tolle Zeit. Erhol dich nochmal am Wochenende. Eine wunderschöne Entwicklerkonferenz. Und dann sehen wir uns. Davon haben die Leute jetzt nichts, aber ne, für uns. Wir sehen uns in der Woche wieder. Schön.
Alles klar. Ich freue mich.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Na, Leute. Ich habe euch nichts versprochen, aber wenn, dann wäre es nicht zu viel gewesen. Oh Gott. Ah, vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir eine Freude. Mir geht's richtig gut und ich hoffe euch auch. Bis bald wieder. Muah!